Herr Jesus, und dafür danken wir dir jetzt, dass du uns in dieser Stunde wieder ganz neu begegnen willst. Wir bitten dich um Gnade und Vollmacht zum Reden und um Gnade zum rechten Hinhören. Und wir bitten dich jetzt auch ganz besonders für unsere Geschwister, die zu uns gehören und die nicht mehr unter uns sein können, weil sie krank und alt sind. Begegne auch ihnen auf deine Art und Weise und segne sie. Wir danken dir herzlich dafür. Amen.
Und heute haben wir als Thema heute Nachmittag, wer in Erwartung lebt, lebt anders. Als wir das überlegt haben im Januar, Adelheid und ich, da habe ich eigentlich gleich gedacht an eine Begegnung vor Jahren. Ich habe beim Niederländischen Rundfunk und Fernsehen gearbeitet als Moderatorin. Und irgendwann war ich dann in England und hatte ein Interview mit Patricia St. John. Ich weiß nicht, ob Sie ihren Namen kennen. Sie hat diese Kinderbücher geschrieben, Spuren im Schnee und was habt ihr noch sonst, Der verschlossene Garten. Ganz tolle Bücher. Ich liebe sie bis heute. Sie ist damals als junge Frau, Patricia St. John, nach Marokko gezogen und mit ihrem Bruder. Die waren beide ledig, er war Missionar, sie hat dann für ihn den Haushalt geführt, damit er missionarisch tätig sein konnte. Und als er dann heiratete, hat sie zuerst auch noch für seine Schwiegereltern und ihre eigenen Eltern gesorgt. Und als die nicht mehr lebten, ist sie in die Berggebiete von Marokko gezogen und war dann auch selbst als Missionarin tätig. Als ich sie kennenlernte, lebte sie wieder in England, da war sie schon Mitte 70, denke ich, und da hatte sie ganz bewusst eine Wohnung gemietet in einem Elendsviertel in der Stadt, wo sie auch groß geworden war. Der Großteil der Bewohner in diesem Viertel waren arbeitslos. Es gab viel Aggression und Gewalt und Kinder waren bis spätabends auf der Straße, weil die Eltern betrunken waren oder eben wohin nicht zu Hause waren. Und diese Kinder waren der Grund dafür, dass Patricia St. John in diesem Alter mit 75 Jahren gesagt hatte, ich bin Rentnerin, aber ich suche jetzt keinen Komfort für mich. Ich will nach wie vor Gott dienen, ich bin allein. Ich kann meine Zeit und den Rest meiner guten Jahre, wo ich noch gesund bin, Gott schenken. Und da ist sie eben in dieses Viertel gezogen, in der Erwartung, dass Gott sie dort verwenden würde, gebrauchen würde. Und ich war sehr beeindruckt. Sie stammte aus einem sehr vornehmen Elternhaus, lebte jetzt in einem vollgestopften kleinen Häuschen. Und in der verfallenen Scheune hatte sie einen Billardtisch aufgestellt für die Jugend und wurde dann auch ganz schnell für die Jugend und auch für Ältere ein sicherer Ort. Sehr beeindruckend. Ich war sehr beeindruckt von ihrer Einstellung und auch von der Erwartung, Gott kann noch was mit meinem Leben tun. Ich muss nicht jetzt für mich das Beste suchen, Gott kann mich noch verwenden. Und sie streckte sich danach aus und hat dann auch die Schritte gesetzt, die das ermöglichten, ist eben in dieses Viertel gezogen. Ich war entsetzt über ihre Lebensverhältnisse, wie sie da wirklich sehr ärmlich gelebt hat. Und als ich sie dann besuchte, stand sie ganz kurz vor einem neuen Umzug. Und zwar war sie gesundheitlich nicht mehr so gut dran und musste in ein betreutes Wohnen gehen, in ein betreutes Wohnheim. Und meine erste Reaktion war eine, ach Patricia, das tut mir jetzt so leid. Denn das wünscht man sich doch nicht, dass das so weit kommt, dass man nicht mehr für sich selbst sorgen kann. Wir haben dann Angst abzugeben, loslassen zu müssen. Und da hat sie mich wieder sehr überrascht und hat gesagt, Kind, ich freue mich so auf diese nächste Phase, denn ich bete schon dafür, was Gott in diesem Altersheim mit mir vorhat. Ich freue mich so auf diese nächste Phase. Ich habe das nie vergessen. Das ist ein sehr starkes Vorbild für mich gewesen. Sie hat den Umzug übrigens gerade noch erlebt und hat, glaube ich, nur ein Jahr in diesem Altersheim gelebt. Dann hat der Herr sie schon heimgeholt. Aber ihre Einstellung, ich denke, wenn wir älter werden, denken wir, jetzt ist es Zeit für uns. Das hört man so oft. Und dann sind wir schon mal enttäuscht, wenn die Kinder sagen, ob wir am Mittwoch oder Donnerstag jede Woche für die Enkel sorgen können. Da müssen wir ein bisschen nachdenken. Das war schon doch jetzt die Zeit für uns. Und sie hat so nicht gedacht. Wer erwartet, lebt anders. Wer erwartet, schaut nach vorne, ist gespannt, auch wenn Dinge geschehen, die wir vielleicht nicht unbedingt haben wollten. Und diese Erwartung hält uns wach, gibt Freude und Kraft. Was kann man als Rentner, was kann man, wenn man Senior ist, wie Sie das so schön sagen hier in Deutschland, was kann man noch erwarten? Die Antwort ist Jesus. Die Antwort ist Jesus in unserem Leben. Und David sagt im Psalm 5, Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe stehe ich dir zur Verfügung und halte Ausschau. Ich weiß nicht, was Sie morgens beten. In der Frühe wirst du meine Stimme hören und dann komme ich mit allen meinen Anliegen, oder? Körperliche Beschwerden, Ängste für das, was kommt, vielleicht Sachen, die wir unternehmen oder tun müssen, wofür ein bisschen Angst haben. Er sagt, ich stehe dir zur Verfügung. Das ist eigentlich die Hauptsache in seinem Gebet. Du hörst meine Stimme und ich sage dir heute Morgen, wie auch gestern und wie ich das auch morgen tun werde, ich stehe dir zur Verfügung. Ich finde das gewaltig, wenn ich nur das sagen würde heute. Haben wir schon genug zum Überlegen und Überdenken, oder? Was ist mein Gebet? Herr, hilf mir bei dieser Sache, hilf mir dort. Hilf mir mit der Nachbarin, mit der ich es nicht so gut habe, oder mit den Kindern, oder ich muss zum Arzt, oder du weißt eh. Nee, Herr, hier bin ich. Du hörst meine Stimme. Ich stehe dir zur Verfügung. Was willst du mit mir machen? Hier ist ein Mann, David, für den es eine Gewohnheit war, jeden Morgen ganz früh seinen Herrn zu suchen, wie es auch Jesus tat, als er auf dieser Erde lebte. Er war ein Beter. Jesus war ein Beter, David war ein Beter. Und damit auch ein Erwarter. Denn Beten und Erwarten, das ging sowohl für Jesus als Mensch, als auch für David zusammen. Und darum hielt das Gebet auch nicht auf, hörte nicht auf mit dem Amen. Es ging weiter, indem diese Beter Ausschau gehalten haben nach dem, was Gott tun würde. Man kann auch sagen, die haben Ausschau gehalten nach der kleinsten Anweisung oder der geringsten Bewegung Gottes. Gehen wir so in unseren Alltag hinein? Ich halte Ausschau nach dir. Bin so gespannt, was du tun willst und ich will jede Bewegung von dir aufmerken. Ich will das sehen. Und ein solcher Beter geht davon aus, dass Gott ein lebendiger Gott ist, der auch handeln will. Und Psalm 5, der Vers, den ich gerade las, fordert uns heraus, nicht einfach so in den Alltag hineinzugehen oder nur fokussiert zu sein auf die Termine, die wir haben oder das, was eben im Terminkalender steht, sondern auf Jesus zu sehen und damit zu rechnen, dass in diesem Tag, dass er da ist und dass es sein könnte, dass er uns etwas zeigt oder uns eine Gelegenheit schenkt, um etwas zu tun, was wir nicht erwartet haben. Dazu möchte ich Lukas 2 lesen, ab Vers 25. Lukas 2, ab Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihn. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm Simeon es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Vers 36, da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Zwei Menschen im fortgeschrittenen Alter, die voller Erwartung waren. Simeon war einer, der sich ganz intensiv beschäftigt hat mit Gottes Verheißungen. Er erwartete die Erfüllung der alten Verheißung Gottes in Bezug auf das Kommen des Messias. Er war gerecht und gottesfürchtig, heißt es, und er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Simeon wandelte mit Gott und er hat durch die Jahre hindurch eine Antenne für Gottes Geist entwickelt. Eine Antenne für Gottes Stimme. Er war abgestimmt auf Gott. Und so merkte er eines Tages auf, dass der Heilige Geist ihn zum Tempel schickte. Und er kam dort gerade zur rechten Zeit an, als Josef und Maria ihren Sohn zur Vorstellung oder Darstellung in den Tempel brachten. Und er erkannte dieses Kind direkt als Jesus. Und überwältigt lobte er Gott. Sein ganzes Leben hat er auf diesen Moment gewartet. Er hat sein ganzes Leben erwartet. Und er wurde nicht beschämt. Und dann Hannah. 7 Jahre verheiratet gewesen, dann starb ihr Mann. Wieder geheiratet hat sie anscheinend nicht. Von Kindern ist auch nicht die Rede, das wird in ihrer Kultur sehr schwer gewesen sein. Sie ist jetzt 84. Wie lange wird sie alleine gewesen sein? Abhängig von der Gemeinde, von den Nachbarn. Hochbetagt nach Vers 36. 37, eine Witwe von etwa 84 Jahren, das ist das Alter der Stärken, oder? Die Bibel sagt im Psalm 90, Vers 10, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Was macht jemand mit 84 Jahren? Es ist das Alter der Stärken, aber es ist auch das Alter oder die Lebensphase, worin die Kräfte weniger werden und wir abbauen. Es ist das Alter, worin ein Mensch von seinen Werken ausruhen darf. Die Phase, worin, das sagt man manchmal in Holland höhnisch, ist auch nicht sehr schön, aber man sagt in Holland oft, wenn man so 70, 80 ist, dann bestimmen die Geranien am Fensterbrett oder auf dem Balkon die Aussicht. Dann ist die Welt kleiner geworden. Es kann aber genauso gut die Phase sein, worin die Welt überraschend größer wird. Anders als wir denken, aber doch. Und man sieht, dass Hannas Welt nicht klein geworden ist. Denn sie beschäftigte sich mit großen Dingen. Das ist das Geheimnis. Meine Welt kann nicht klein werden, solange ich mich mit großen Dingen beschäftige. Und vor allem natürlich mit den großen Dingen Gottes. Und ich bewundere Hannah, weil sie anscheinend Frieden gefunden hatte mit ihrem Alleinsein. Und sie hat ihre Zeit und ihre Energie angewendet, nicht um sich zu bemitleiden, sondern um Gott besser kennenzulernen und ihm zu dienen. Darauf war sie fokussiert, Gott besser kennenzulernen. Sie wandelte mit Gott. Und ihr Wesen war auf ihn ausgerichtet. Und ich denke, dass ihr Leben dadurch eine weitere Dimension bekommen hatte. Eine breitere Perspektive. Einen weiten Horizont. Hannah wich nicht vom Tempel, heißt es in Vers 37. Sie war nicht so eine, die am liebsten den ganzen Tag in einem bequemen Sessel verbrachte, vor dem Fernseher oder strickend. Sie war auch nicht so eine, die ständig Menschen suchte, weil sie nicht alleine sein konnte. Sie war eine Frau, die Gott suchte. Und zwar nicht nur dann und wann, als sie ihn brauchte, sondern eigentlich andauernd Tag und Nacht in den Stunden, wo sie wach war, weil sie wusste, ohne ihn komme ich nicht aus. Ohne ihn geht es nicht. Und ihr Glaube machte sie zu einer Frau von Erwartung. Schauen wir nochmal, was über sie gesagt wird. Sie wich nicht vom Tempel. Der Tempel war der Ort, wo Gott thronte. Und dort wollte sie sein. Sie wollte dort sein, wo Gott thronte. Das war zu ihrer Zeit der Tempel. Wir denken an Worte von David im Psalm 27, wo er sagt, eins will ich. Im Haus meines Herrn verbleiben alle Tage meines Lebens. Eins suche ich, danach strebe ich. Und hat nicht Jesus Maria gesagt oder Martha gesagt, du, eins ist nur wichtig. Eins ist nötig, hat er sogar gesagt. Und hat Paulus nicht gesagt, ich vergesse alles, was zurückliegt, ich strecke mich nach vorne aus. Eins ist wichtig. Es geht hier nicht um den Tempel als Gebäude, es geht um Gottes Anwesenheit. Eine Frau, die auch wenn sie älter ist, Hannah, Gott noch dringend sucht. Und dann heißt es, sie diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Ich denke, das kann nicht andauernd gewesen sein, das Fasten, das Beten schon. Aber wenn sie nur noch gefastet hätte, dann wäre es ihr nicht gut gegangen. Aber es gibt etwas, es zeigt uns etwas von ihrer Lebensart. Ihr Glaube war ihr Leben. Und ihr Leben war Glauben. Es gab keine abgeschiedenen Kompartimente in ihrem Leben. Sonntag ist Gemeinde, Montag ist vielleicht Bibelstunde, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag muss ich halt schauen, wie ich den Alltag herkriege. Da gibt es sowieso viel zu tun. Sonntag bin ich wieder in der Gemeinde. Es war alles, sind Gottes Tage. Herr, am Morgen bete ich und spähe aus und schaue aus, erwarte dich. Hannas Leben war durchweicht von Gott und die Gemeinschaft mit ihm war der rote Faden in ihrem Leben. Und das Gebet. Sie war keine Frau, die nur dann und wann betete, als Not am Mann war. Für sie war das Beten wie Atmen. Sie hat das, was sie beschäftigte, vor Gott gebracht. Sie hat ihn um Rat gebeten, um Weisung, um Trost, um Hilfe, um Vergebung. Sie hat gebetet für ihre Mitmenschen. Aber ihr Beten ging noch weiter, denn es steht da, sie pries Gott. Sie pries Gott. Sie pries ihn für seine Größe und Treue. Sie pries ihn, weil sie wusste, er kann über Bitten und Verstehen tun. Es ist manchmal nicht so einfach, um Gott zu preisen, oder? Wenn sich in unserem Leben, ja, wenn da Dinge vorkommen, die nicht so einfach sind, oder wenn wir besorgt sind oder Angst haben. Aber wir preisen Gott nicht für unsere Umstände. Wir preisen ihn, weil er in den Umständen derselbe ist. Und wir dürfen in dem Lobpreis auch aufschauen und sagen, Herr, was wirst du noch alles tun? Was hast du mit mir vor? Sowohl Simeon als Hannah waren fokussiert auf Jesus. Es wird auch noch von Hannah gesagt, und sie redete über ihn. Und sie redete über Jesus. Ich finde das einen sehr wichtigen, zentralen Satz. Diese Welt braucht ältere Gläubige, die Menschen erzählen von dem, was Gott für sie bedeutet und was er in ihrem Leben getan hat. Diese Welt braucht auch Mentoren. Junge Leute brauchen Menschen, ältere Menschen, die ihnen sagen, du kannst Gott vertrauen, ich bin inzwischen 80 und ich habe einiges mit ihm erlebt, ich habe auch einiges Schwieriges erlebt, aber sie redete von Gott. Und das Problem mit uns Menschen, die etwas älter sind, ist oft, dass wir so reden, so ist es, aber die Jugendliche heute, überhaupt Jugendliche, junge Menschen brauchen uns und wir reden miteinander auf der gleichen Ebene und wir erzählen ihnen, wie das ist mit Gott. Und wie das sein kann oder sein wird, wenn man schon früh mit Gott rechnet, was das bedeutet für ein Leben, wie gut das ist. Sie redete von Jesus. Das sind alles große Sachen. Und das, was Hannah und Simeon beschäftigte, das waren große Sachen. Und darum wurde ihre Welt auch groß. Und ich finde das beachtlich, wenn man im fortgeschrittenen Alter noch so auf Jesus und auf das, was kommt, gerichtet sein kann. Denn so oft sind wir gefangen von Dingen, die früher geschehen sind, oder? Da sind die Enttäuschungen irgendwie hängen geblieben und vielleicht sind die zu Groll oder Bitterkeit geworden. Da hat sich selbst Mitleid breit gemacht, weil einiges nicht so gelaufen ist, wie wir das wünschten. Oder die Einsamkeit ist so schwer, zu ertragen, dass wir in unsere Welt uns zurückziehen. Da sind wir enttäuscht gewesen in Menschen. Und da sind wir belastet. Vielleicht tragen wir das Gefühl mit uns, dass das Leben für uns keinen Sinn mehr macht. Vielleicht haben wir Schuldgefühle über Dinge, die schiefgelaufen sind, woran wir mitschuldig sind. Oder wir leiden unter Konflikten mit den Kindern oder mit den Nachbarn. Oder wir sind besorgt über den Gesundheitszustand von uns oder von unserem Mann oder von unserer Frau. Wir wissen nicht recht, wie es weitergehen soll. Kennen wir, oder? Und manchmal fällt es uns schwer, um den Mut nicht zu verlieren. Und dieses Ausschauen lebendig zu halten, und Hanna schaffte das. Jahrelang verwitwet gewesen. Keine Kinder. Abhängig von der Gemeinde Gottes, die nicht immer so treu ist. Wo es Geschwister gibt, die sagen, wir kommen vorbei, wir rufen an. Und die das vergessen. So geht das, oder? Jahrelang. Und fokussiert auf Gott und darum auch erwartungsvoll. Sind wir ehrlich, Erwartung oder Erwarten ist am stärksten in unseren jungen Jahren. Dann ist es am stärksten präsent. Dann liegt noch so viel vor uns. Das ist der Frühling unseres Lebens. Da muss die Blüte noch kommen. Da erwarten wir noch Frucht. Und weil wir erwarten, sind wir gespannt. Und im Wort erwarten liegt das Wort warten. Und dieses Warten ist nicht immer angenehm. Wie gesagt, da hat jemand versprochen, ich komme vorbei. Niemand ist vorbeigekommen. Da hat vielleicht jemand beim Begräbnis ihres Mannes oder ihrer Frau gesagt, mit uns kannst du rechnen. Mit uns kannst du rechnen. Und niemand meldet sich. Es sind andere Dinge vorgegangen. Wir warten noch immer. Und wenn das Warten lange dauert und die Enttäuschung kommt, dann verliert das Warten seine Erwartungen, dann geht auch der Freude weg, dann verschwindet oder schwindet das Ausschauhalten. Und dann kommt der Moment, worauf man sagt, ach, ich warte ab, wir werden sehen, was passiert, oder ich erwarte nichts mehr, dann werde ich auch nicht enttäuscht. Es war vielleicht Gottes Volk auch so gegangen. Die Verheißung, dass der Messias kommen würde, war ja Jahrhunderte alt und es war nichts passiert. Er war noch immer nicht gekommen und bei vielen Menschen war die Erwartung auch nicht mehr lebendig, nicht mehr präsent. Die religiösen Leiter waren voll beschäftigt mit dem Gesetz, aber das persönliche Erwarten sieht man bei ihnen nicht mehr. Aber bei Hanna sieht man das. Sie rechnete mit der alten Verheißung Gottes. Es sind zwei Ebenen, wo wir Jesus erwarten dürfen. Und die erste Ebene ist in meinem Alltag, hier und jetzt. Was darf ich heute von Gott erwarten? Was darf ich heute von Gott erwarten? Das Erste, was ich erwarten darf, ist, dass er da ist. Dass er mich sieht. Dass er mich hört, dass er mir schenken will, was ich zum Leben brauche und mehr als das. Gott hat mich zum Leben berufen, nicht zum Überleben. Ich bin zum Leben berufen und ich darf heute in meinem Alltag erwarten, dass er da ist, dass er mich sieht und mich hört und dass er mir schenken wird, was ich zum Leben brauche. Ich muss aber danach suchen. Ich muss es glauben, ich muss es annehmen und ich muss das immer wieder üben, dass die unsichtbare Realität, dass Gott da ist und mich hört, dass die lauter spricht dann die sichtbare. Wo ich mich oft verlassen oder verloren fühle und denke, Gott ist nicht da, ich muss das üben, festzuhalten an der unsichtbaren Realität. Er hat es verheißen, er ist da. Es gibt viele Bibelstellen, wo wir das Sehen, dass Gott da ist, ich habe keine Zeit, da so tief darauf einzugehen, aber ich denke vor allem an Hagar aus 1. Mose 16. Enttäuscht, entsetzt, voller Angst, schwanger, davongelaufen, Konflikt, kann nicht mehr zurück, will nicht mehr zurück. Was soll sie noch? Und in der Wüste sucht der Engel des Herrn sie auf. In der Wüste wird sie aufgesucht. Und kommt die Frage, woher kommst du eigentlich und wo gehst du hin? Die Einladung, erzähl es mir. Bleib nicht hängen, öffne dein Herz und zeig mir, wie es dir geht. Sag es mir. Wir sehen das auch bei Elia. Das ist eine ganz starke Lieblingsperson von mir im Alten Testament. Er ist auch irgendwann gestrandet, wollte nicht mehr weiter und hat eine lange Klageliste vor Gott vorgelegt. Gott hat ihn auch aufgesucht und ihm geholfen, mal ein bisschen aufzustehen, gesagt, du hast schon lange nicht richtig gegessen, getrunken hast du auch nicht, geschlafen hast du auch nicht, achte mal ein bisschen auf dich. Sorgen wir erst dafür, dass es dir auch körperlich besser geht, dann geht es dir geistig auch besser. Und dann kam auch die Frage, was ist mit dir? Gott ist da. Und ich lese mal drei Texte dazu. 2. Chronik 16, Vers 9. 2. Chronik. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott will sich mächtig erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. 2. Chronik 16, 9. Gottes Augen durchstreifen die ganze Erde. Ist wahrscheinlich in den letzten Minuten ein paar Mal vorbeigekommen. Der Blick Gottes, schon ein paar Mal über uns so hier gegangen, kommt wieder zurück, ist eigentlich ständig da. Durchstreift die ganze Erde, um zu schauen, wie es ihnen geht. Und um uns zu helfen, um sich mächtig zu erweisen. Hebräer 4, 15 bis 16. Wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist auch eine Übung, oder? Wenn es mir nicht gut geht, wenn es uns nicht gut geht, dass wir Gott suchen. Nicht eine Nachbarin oder den Nachbarn mal anrufen oder irgendwas unternehmen, damit es uns besser geht, sondern dass wir Gott suchen. Und dann Jesaja 40, ab Vers 28, hast du es nicht gehört? So fängt es an. Das heißt fast so etwas wie, hast du es vielleicht vergessen? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt, junge Männer straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was ist die Bedingung für die Kraft? Die auf den Herrn harren, die Gott aktiv erwarten, die werden auch Kraft empfangen. Die Bedingung, nicht, dass wir uns aufraffen und irgendwie selbst Mut schaffen oder eben stark sind, wir dürfen Gott erwarten. Er ist ein Gott der Nähe, der uns trösten und helfen und führen will. Ich darf heute auch erwarten, das ist das Zweite, dass er in und an uns arbeiten will. Das finde ich so spannend. In Philipper 1, Vers 6 heißt es, dass Gott das gute Werk, das er in uns angefangen hat, fortsetzen oder vollenden will, bis Jesus wiederkommt. Gott arbeitet in und an uns. Und wir tun oft, als ist das nicht so. Man hört sehr oft Leute, die etwas älter sind, die sagen, so bin ich nun einmal. Kann nicht erwarten, dass ich jetzt noch verändere. Oder es erblich bedingt, mein Vater war auch immer jähzornig und so und ich bin jetzt 65 oder 70, kann man nicht erwarten, dass ich mich noch verändere. Aber der Heilige Geist sagt, ich will dich verändern. Und es gibt so etwas wie eine Frucht des Geistes. Und ich finde das Tolle, dass Gott nicht nur in meiner Jugend an mich arbeitet, sondern andauernd auch noch im Greisentum, so wie die Bibel das so schön sagt, dass an uns gearbeitet wird und dass wir uns danach ausstrecken dürfen, und auch danach suchen dürfen, dass Gott uns verändert. Dass wir dafür beten können, dass uns das gelingt, die eine oder andere Person zu lieben, die wir schon seit Jahren nicht mögen. Kommt doch vor, oder? Sagen, na ja, das wird eh nichts. Wir mögen uns nicht und so. Und Gott sagt, ich will in dir arbeiten und Neues schaffen. Ich will den inneren Menschen von Tag zu Tag erneuern. Mein Vorhaben ist, dass du meinem Sohn ein bisschen mehr ähnlich wirst. Dann kannst du doch nicht sagen, ich bin nun einmal so. Ich denke, wir brauchen noch etwas, beziehungsweise viel Arbeit, bis wir Jesus ein bisschen ähnlich werden, oder? Und Gott arbeitet an uns. Das finde ich spannend. Das macht meinen Alltag spannend. Und danach will ich auch ausschauen. Und man merkt das, wenn man auf einmal Schwierigkeiten hat oder wenn einem Dinge schwerfallen, die einem früher nicht schwerfielen, dann denke ich, ah, der Herr arbeitet an mich. Früher hätte das vielleicht nichts ausgemacht, wenn irgendein Konflikt nicht direkt gelöst wäre oder so. Und dann kommt die Zeit, dass man denkt, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das ist nicht in Ordnung. Und da sieht man das Werk des Geistes. Das Werk des Geistes. Ich habe ein Bildband geschrieben, der Geschmack des Glaubens, die Frucht des Geistes, und habe versucht, Menschen aus der Bibel da zu finden, die zu diesen Dingen passen, die das zeigen, was da erwähnt wird in Galater 5, 22, Liebe und Treue und Geduld und Sanftmut und Selbstbeherrschung und Güte, was wird da alles erwähnt, was Gott in uns aufarbeiten oder schaffen will. Spannend. Da kann auch eine Ehe ganz neu werden, wenn man viel älter ist. Da muss man nicht in alten Gewohnheiten hängen bleiben, wenn man mit dem Heiligen Geist rechnet. Da kann man liebevoller werden und geduldiger, netter. Gott will heute in und an uns arbeiten und der Beweis seiner Arbeit ist eben die Frucht des Geistes in uns. Das Dritte, ich habe gesagt, das Erste in meinem Alltag, erst da. Ich darf einfach damit rechnen, dass ich nicht alleine bin. Ich darf das wissen, auch wenn ich mich alleine und verlassen fühle. Er ist da. Das Zweite, er arbeitet in und an uns. Das Dritte, er will mich segnen und zum Segen setzen. Wow. Ja, gesegnet will ich gerne werden. Da kann ich nie genug davon haben. Gottes Segen. Aber als Gott Abraham segnete, hat er gesagt, dass er ihn zum Segen auch setzen wollte. Und das ist so eine Sache, wo man morgens in der Früh schon so gespannt sein kann und sagen kann, Herr, hier bin ich, ich stehe dir zur Verfügung, hat David gesagt. Das bedeutet, du darfst mich einsetzen. Wie kannst du mich heute einsetzen? Bitte mach mich da empfindlich, dass ich das merke, wenn dein Geist mir etwas sagt oder wenn sich eine Gelegenheit anbietet, die ich normalerweise verpassen würde, weil ich ganz woanders bin mit meinen Gedanken, schenke mir das, dass ich eine Antenne entwickle für deinen Geist und dass ich das aufmerke, wenn ich zum Segen sein kann, vielleicht Sonntag nach dem Gottesdienst oder auch dort, wo wir leben, ganz unerwartet vielleicht. Wo kann ich ein Segen sein? Wir hatten in unserer Gemeinde ein tolles Teenie-Projekt vor einigen Jahren. Teenies so im Alter von 13 bis 16, die durften Briefe schreiben an eine unbekannte Person. Sie wussten nicht an wen. Und sie schrieben ihre Briefe. Die gingen am Sonntag beim Gottesdienst, wurden die abgegeben. Und da wussten einige Leute, also die Person ist mit dieser Person verbunden und diese ist mit dieser Person verbunden. Und beide wussten nicht voneinander, mit wem sie geschrieben haben. Und dann zum Schluss, als das alles dann deutlich wurde und gesagt wurde, wie das war, dann war ein junger Mann, ein Junge mit 16, total begeistert. Er hat gesagt, also ich hatte eine so tolle Person, mit der ich geschrieben, ich habe über alles schreiben können, was ich meinen Eltern nicht einmal sagen konnte. Wir haben über Sex geredet, über Freundschaft, über Rauchen, über alles, was eventuell Gott verboten hat und worüber ich doch ein bisschen nachdenke. Wir haben so toll miteinander geschrieben. Und dann haben sich die Briefschreiber bekannt gegeben. Und dieser liebe Junge hatte mit einer ledigen Frau von 92 geschrieben. Das war eine Frau mit einer Antenne für Gott. Eine Frau, deren Leben so total im Dienst Gottes stand. Ich werde auch nie vergessen, dass ich sie einmal am Straßenrand stehen sah bei der Bushaltestelle. Es hat furchtbar geregnet. Und ich bin mit dem Auto dort gestoppt, habe gesagt, Schwester Eva, kann ich Sie vielleicht mitnehmen? Sagt sie, nein, Kind, überhaupt nicht. Sie sagt, ich warte auf den Bus, weil ich jemandem das Evangelium sagen will. Und ich weiß noch nicht, wem. Aber ich fahre halt mit dem, ich sage, wo fährst du dann hin? Ja, sagt sie, das weiß ich eben nicht. Und ich weiß auch nicht, wie lange, aber ich weiß, ich werde heute im Bus mit Menschen reden. Und das hat sie ein paar Mal in der Woche gemacht. Heute Morgen bete ich und ich stehe dir zur Verfügung. Ein bisschen verrückt, oder? Aber das war eine Frau, korrespondiert mit einem Buben von 15 über alles Mögliche und ist praktisch seine Heldin geworden, weil das so toll und so gut war. Herr, stehe dir zur Verfügung. Wer hat noch Zeit, um Briefe zu schreiben? Wer macht sich die Mühe, im Zug oder im Bus mit seiner Nachbarin oder seinem Nachbarn mal zu reden oder im Krankenhaus, wenn man da vielleicht als Patient ist? Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Gott will uns zum Segen setzen. Nicht nur segnen, zum Segen setzen. Das sind oft kleine Dinge, die im Verborgenen geschehen. Ich rede sehr oft von einem Mentor in meinem eigenen Leben. Da war ich 21, 22 und tätig in der Studentenarbeit in Österreich. Und da war ein Ehepaar, das immer Zeit für mich hatte. Und ich habe sie ganz gerne besucht und sie haben immer nachgefragt, wie das so lief mit der Arbeit. Und ich hatte viel zu erzählen. Ich bin eine, die ganz gern aktiv ist und wir hatten Büchertische an der Uni und wir haben also Evangelisationen gemacht in den Studentenhäusern und Bibelkreis und alles Mögliche. Und irgendwann während des Gespräches hat dieser Mann, Nolli Pfeiffer, Kinderevangelist war er bei dem Bibellesebund, hatte gesagt, und Noel, wie ist das eigentlich mit deiner persönlichen Beziehung zu Gott? Was hat sich in der letzten Zeit zwischen dir und ihm getan? Das war die Frage, die mein Leben verändert hat. Die Frage eines älteren Mannes, der sich Zeit nahm und der auch den Mut hatte, zu sagen, toll, was ihr alles macht, aber jetzt die konkrete Frage, was hat sich zwischen dir und deinem Herrn getan? Ich wusste es nicht, ich hatte viel für den Herrn getan. Aber zwischen uns hatte sich nicht viel getan, weil ich eine Martha war, die im Rennen so oft an Jesus vorbeigesaust ist. Keine Zeit hatte, sich zu seinen Füßen zu setzen. Diese Frage, und daran betone ich das so, dass wir ältere Leute einen Dienst haben für junge Leute. Auch für junge Leute, die vielleicht nicht mit uns verwandt sind oder die wir nicht einmal gut kennen. Vorige Woche bekam ich eine Mail von einem jungen Mann aus der Gemeinde, verheiratet, zwei kleine Kinder, darf ich mal mit dir reden über Jüngerschaft? Ich weiß nicht genau, wie ich das realisieren soll oder verwirklichen soll in meinem Leben. Ich habe Arbeit, Frau, zwei Kinder, wir haben alle Hände voll zu tun, aber wie lebt man eigentlich mit Jesus? Fantastisch, oder? Oder was ich in den vorigen Jahren, da war leider im letzten Jahr weniger Zeit, da habe ich am Sonntag Ehepaare aus der Gemeinde eingeladen, junge Ehepaare, und gesagt, ich lade euch ein, hier ein Ehepaar, und ihr dürft sagen, mit welchen Ehepaaren ihr jetzt mal gemeinsam essen wollt. Und ich werde für euch kochen und dann habt ihr mal Zeit, in aller Ruhe miteinander zu reden. Wer hat für solche Dinge Zeit? Tut mir leid, dass ich im letzten Jahr dafür keine Zeit mehr habe, denn wir haben unheimlich gute Gespräche gehabt. So spontan, es war kein Bibelkreis, nichts geplant, es war einfach, wir sitzen zusammen, wir haben Zeit füreinander. Gott will uns segnen und zum Segen setzen. Ich darf Jesus heute erwarten, ich darf Jesus auch morgen erwarten. Und morgen ist für manche Menschen eben dieses Schreckbild, oder? Was geschieht, wenn ich älter werde? Wenn ich vielleicht körperliche Beschwerden bekomme? Wenn ich den Partner verliere, vielleicht werde ich dement, vielleicht bekomme ich die Parkinson-Krankheit, vielleicht kann ich irgendwann nicht mehr gehen, vielleicht ist es schon soweit. Und diese Ängste können uns unsere Freude und Erwartung entnehmen. weil wir dann so fokussiert darauf sind, was geschehen könnte. Und natürlich machen uns diese Dinge Angst. Aber es ist so wichtig, dass wir das lernen und üben, dass wir Gott vertrauen, dass er uns die Kraft schenkt, wenn etwas geschieht und nicht vorher. Da hatte Corrie ten Boom doch immer die berühmte Geschichte mit dem Zug. Das ist heute ganz anders. Wir kriegen unsere Zugkarte über Internet, aber damals war das noch nicht so. Da musste man zum Bahnhof und kaufte man die Karte an dem Moment, dass man einsteigen musste. Ich hatte gesagt, nichts vorher am Tag. Ich mache mich vorher auch keine Sorgen, denn Gott wird für mich sorgen. Man kann Angst haben, aber es ist auch meine Erfahrung, meine Mutter wurde dement. Und wir Geschwister haben jahrelang für sie gesorgt. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich meine Lebensfreude verloren. Aber Gott hat uns langsam mit hineingenommen. Er hat das zugelassen. Und er hat uns langsam mit hineingenommen und wir sind da reingewachsen. Und wir haben uns unheimlich toll zusammengefunden als Geschwister. Und halten noch immer zusammen. Diese Zeit hat uns sehr viel geschenkt. Natürlich, auch sehr viel Frustration, auch sehr viele Tränen hat es gekostet. Aber ich habe von dieser Zeit gelernt, wenn die Zeit kommt, dann ist noch Zeit. Dann schenkt Gott uns die Kraft. Und wenn ich da vorher schon Jahre darüber gegrübelt hätte, was gewesen wäre. Wenn wir ehrlich sind, sind uns bestimmt auch Menschen, und das ist normal, die sagen, ich habe Angst vor dem Sterben, oder? Nicht für den Tod hoffentlich, weil wir wissen, wo es hingeht. Aber wie ist das morgen mit dem Sterben? Das ist doch was Schreckliches. Wir haben noch niemanden gekannt, der uns das gesagt hat, wie das wird. Denn niemand ist vom Sterben zurückgekommen, außer Jesus. Und Gott sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Ich denke, da gehört auch das Sterben dazu. Aber ich habe diese Welt überwunden und er hat auch gesagt, ich bin mit euch, auch im finsteren Tal. Die Angst kann uns jetzt so fesseln, dass wir die Erwartung für heute verlieren. Und Gott hat gesagt, wenn die Zeit kommt, bin ich da. Und ich denke, dass Gott uns auch sagen möchte, solange es noch nicht so weit ist, ist das meine Sache, dass ihr noch lebt. Ich bestimme eure Tage. Und ich bin dann auch in diesen Tagen bei euch, auch wenn ihr das nicht versteht und vielleicht sagt, ich möchte so gerne gehen. Wir dürfen das sagen. Man darf danach verlangen, dass man Jesus sieht. Aber es ist doch auch so, dass Gott uns diese Tage schenkt, solange wir noch auf Erden sind. Dann ist das anscheinend nach seinem Willen. Ich will Gott für heute vertrauen und heute ausschauen und ich will für meine Zukunft auch vertrauen und wissen, dass ich auch dann ausschauen darf nach seiner Hilfe, dass er bei mir ist. Und irgendwann, und danach dürfen wir schon verlangen, das ist ja etwas Großartiges, eines Tages werden wir bei ihm sein. An dem Ort, wo es keine Tränen mehr gibt, keine Demenz, keine Parkinson-Krankheit, keine Sorgen. Der Tag kommt für uns und vielleicht kommt der Herr früher zurück. Das wäre toll, oder? Vielleicht kommt er früher zurück. Aber wir, die wir ihm gehören, wir, die an Jesus glauben, dürfen sicher sein, dass Tod noch Leben, nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Und er wird unseren zukünftigen Weg mit uns gehen. Und so darf ich auch danach ausschauen, dass Gott mit mir sein wird. Ich schaue nicht aus nach eventuellen Schwierigkeiten, die kommen. Ich schaue danach aus, dass er gesagt hat, ich bin mit dir alle Tage. Natürlich schreibt Paulus über diese Dinge, vor allem in der zweiten Hälfte des 15. Kapitels in 1. Korinther. Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Stachel? Alle diese Dinge sind wahr. Aber trotzdem erfahren wir sie nicht immer als wahr. Manchmal, sagte ich schon, spricht die sichtbare Realität, unsere Einsamkeit, unsere Angst, unsere Sorgen lauter als Gottes Wahrheit. Und manchmal erfahren wir Gott nicht, während wir ihn doch suchen, oder? Wir beten, wir erwarten, aber alles bleibt beim Alten. Und dann ist es so wichtig, dass wir einander nicht vergessen, dass wir Acht aufeinander geben. Denn wir sind uns geschenkt worden als Menschen, als Geschwister, um einander Mut zu machen und zu tragen. In diesen Zeiten, wo Sie vielleicht nicht beten können, können Sie Ihre Geschwister sagen, bete für mich, denn ich schaffe das momentan nicht. Oder bete mit mir. Es soll nicht so sein, dass wir nur dann und wann an andere denken. Es darf so sein, dass wir mal anrufen, dass wir eine Karte schicken, dass wir vorbeischauen. Wir sind einander gegeben worden. Und wir dürfen in Christus auch als Geschwister voneinander etwas erwarten. Nicht alles. Alles dürfen wir von Gott erwarten. Und einiges voneinander. Und da werden wir manchmal enttäuscht werden, aber wir sind gerufen, einander zu dienen und aufeinander Acht zu geben. Es kann sein, dass Gott Sie gebrauchen will als Hand auf die Schulter des anderen, als Helfer bei Problemen, als Segnende. Und es kann sein, dass das eine Umstellung in Ihrem Denken braucht, dass nicht nur Sie gesegnet werden wollen, sondern dass Sie in Ihren Umständen, die vielleicht schwierig sind, auch die Segnete oder der Segnete sein können. Gott hat uns berufen zum Segen anderer. Aber unsere erste Berufung, und damit möchte ich abschließen, ist nicht unbedingt, dass wir dienen. Ist nicht unbedingt, dass wir alles richtig machen. Unsere erste Berufung steht in 1. Korinther 1, Vers 9. Und da heißt es, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft mit dem Sohn. Wir sind nicht an erster Stelle gerufen, um zu dienen. Das habe ich in meinen jungen Jahren gemeint. Und habe die Gemeinschaft mit Jesus verpasst, auch weil ich nicht wusste, wie ich das tun sollte, wie sowas wird. Ich bin nicht an erster Stelle gerufen, um zu dienen. Ich bin gerufen zur Gemeinschaft mit dem Sohn. 1. Korinther 1, 9. Und in dieser Gemeinschaft wird eine andere Berufung langsam wahr, dass ich dem Sohn ähnlicher werde. Und in dieser Berufung werden er und ich auch so zusammenwachsen, dass wir wie eine Hanna oder wie Simeon sagen können, wir erwarten nur noch alles von Gott. Wir erwarten ihn in unserem Alltag. Wir erwarten ihn für unsere Zukunft. Wir erwarten ihn als Helfer, wir erwarten ihn aber auch als jemand, der uns zum Segen setzen will. Und das macht, dass wir jeden Tag Ausschau halten dürfen. Nach dem, der unser Herr ist, der Lebendige, der Ewige, der Gott, der uns sieht. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass es dich gibt. Wir wollen aber auch sagen, dass es uns manchmal schwerfällt, festzuhalten, dass du genug bist. El Shaddai, der, der genug ist. Du kennst uns, du weißt, dass wir oft enttäuscht sind. Vielleicht auch bitter. Du weißt, dass es Zeiten gibt, wo wir dich nicht verstehen. Und wir wollen dich darum bitten, dass du uns hilfst, um unser Vertrauen ganz und gar auf dich zu setzen und unsere Stimmung und Haltung nicht bestimmen zu lassen von Menschen oder Umständen. Herr, wir sind beeindruckt, wenn wir Hanna und Simeon sehen, alte Menschen, deren Welt groß geworden war und groß blieb, weil sie Ausschau hielten nach Jesus. Und ich will dir auch noch danken für Patricia St. John, die Frau, die in ihrem Alter noch dieses Verlangen hatte, das fast das Verlangen eines Kindes war, das auf seinen Geburtstag wartet. Gott wird was machen. Gott wird mich beschenken. Gott wird mich gebrauchen. Und wir beten, Herr, dass wir in unserem Altertum, in unserem Greisentum diese Liebe, dieses Feuer nicht verlieren für dich. Und wenn wir das Feuer verloren haben, dann beten wir, zünde es neu an, Herr, damit wir wieder lebendig und voller Erwartung werden. Und schenke das, dass wir eine Antenne für dich entwickeln, dass wir das aufmerken, wenn du bei uns bist, unter uns bist, wenn du etwas bewegen willst in unserem Leben. Schenke, Herr, dass wir fokussiert sind auf dich. Und segne uns und setze uns zum Segen. In Jesu Namen. Amen.